Bikes for Future, der Podcast mit Uwe und Thorsten für deinen Erfolg im Fahrradbusiness.
Wie so vieles auf dieser Welt funktioniert auch dieser Podcast nicht ohne Werbung und finanzielle Unterstützung. Für ihre Partnerschaft bedanken wir uns bei Simplon, High Performance aus Österreich, Stevens Bikes, designt und konstruiert in Hamburg, VeloPro, die Versicherungslösung für deinen Fahrradladen, Tuterrain, handgefertigte Fahrräder, Anhänger und Zubehör aus Freiburg.
Uwe, nächste Woche ist eindeutig klar, was du jeden Morgen machst. Ich würde mal sagen, nimm's Rad jeden Morgen, oder?
Nee, nächste Woche fange ich mit Yoga an, glaube ich, weil ich meine Knochen sortieren muss. Aber tatsächlich jeden Morgen aufs Rad, so wird es aussehen nächste Woche.
Und ich habe extra Nimm's Rad genommen, weil das ist ein Podcast, den ich gerade gehört habe und ich glaube, du auch. Und da lass uns doch mal eben kurz drüber reden, oder?
Ja, also ich fand das tatsächlich wirklich hörenswert und spannend. Also Nimm's Rad, Industry Insights, in diesem Fall die Nummer 10 mit Sissi Persch und Alex Tusbas. Und ich fand das wirklich ja sehr hörenswert und für alle Händler eine Empfehlung, da mal Händlerinnen da reinzuhören.
Ja, du musst jetzt nicht sofort diesen hier ausmachen und den anderen hören. Du kannst den hier noch ganz entspannt zu Ende hören, unseren Podcast. Aber falls du dann nochmal einen brauchst, um nochmal ein bisschen Industry Insight zu hören, ich fand ihn auch wirklich, wirklich gut. Also nicht nur der Abschnitt, wo es um den VSF ging, sondern ich fand auch ein paar andere sehr, sehr inspirierende Themen dabei und auch ein paar neue Sachen, wo ich gedacht habe, ja, genau, das ist es, da muss es hingehen. Also absolute Hörempfehlung, verlinken wir in den Shownotes den Podcast und ansonsten kannst du einfach suchen, Nimm's Rad, Episode 10. Ja, hör mal rein, ist sehr spannend.
So, Thorsten, du hast ja aber nicht nur den Podcast gehört, sondern du hast auch eine Studie gelesen. Jetzt erzähl doch mal davon.
Die E.ON-Studie zu E-Bike-Besitz. Also ich glaube, das geht nicht nur um E-Bike-Besitz, das geht, glaube ich, tatsächlich um E-Fahrzeuge, auch Autos und sowas. Aber die Studie ist deswegen relativ wertvoll, weil sie eine gute Grundlage hat mit 30.000 Befragten in Deutschland und E.ON interessiert natürlich, welche Verbraucher es so gibt und da sind E-Bikes natürlich schon auch eine wichtige Frage in dieser Umfrage. 30.000 Befragte ist repräsentativ und man kann da wirklich eine Menge ablesen. Ich finde es interessant, weil sie den E-Bike-Besitz nach Landkreisen und kreisfreien Städten sehr genau aufgeteilt haben und da gibt es große Unterschiede. Du weißt ja wahrscheinlich, wie ungefähr der durchschnittliche E-Bike-Besitz in Deutschland ist.
Ja, ich hatte immer so eine Vermutung, dass es irgendwie so bei 20% liegt. Ich glaube, die Studie sagt etwas mehr, ne?
Ja, ich glaube 25, ne?
Ja, genau.
Der Durchschnitt. Und ich finde, das ist dann interessant zu sehen, wer vom Durchschnitt abweicht. Also Deutschland als eine Masse zu sehen, finde ich ein bisschen zu einfach. Also was mich Niedersachsen ist ja das führende Land bei E-Bikes. Das, glaube ich, wussten vorher schon viele, wusstest du vielleicht auch schon. Aber da sind ja Landkreise in Niedersachsen, Ammerland, rund um Oldenburg rum, die über 40% E-Bike-Besitz liegen. Das finde ich wirklich faszinierend.
Ja, wie sich dann sozusagen der Radverkehrsanteil und die Bereitschaft, mit dem Rad seinen Alltag zu machen, dort manifestiert, ist schon toll zu sehen.
Und wenn du dann vergleichsweise wieder Städte siehst, Hamburg und Berlin, die deutlich unter 20% liegen oder knapp unter 20% liegen, das ist dann schon auch ein Riesenunterschied.
Aber was denkst du denn, was müsste man denn tun in Hamburg, damit da mehr E-Bikes verkauft werden? Oder wo liegt das Potenzial deiner Meinung nach?
Ich glaube, wenn man die Bemühungen in Hamburg oder früher vielleicht auch in Berlin sieht, was Infrastruktur angeht, dann ist es nicht die Ausrede Infrastruktur, sondern ich glaube, dass die Industrie noch nicht die richtigen Fahrräder gebaut hat für die Hamburger, für die Berliner, für die Münchner. Also ein Fahrrad, was nicht viel mehr wiegt als ein normales Fahrrad, was sie jetzt benutzen. Nabenschaltung, Nabendynamo, Vollausstattung. Das ist ja das, was in der Stadt gefahren wird. Einfach ein einfaches, normales Rad. Und das Ganze jetzt mit dem Motor auszustatten, da finde ich jetzt dann nochmal der Verweis auf den Podcast, den wir gerade erwähnt haben, Nimm's Rad. Das ist auch da tatsächlich nochmal Thema. Die Anforderungen an die Industrie, ein Fahrrad zu produzieren, was mit wirklich in der Baugröße kleineren Akkus und einem niedrigen Gewicht, vielleicht so um 16, 17, 18 Kilo, tatsächlich für die Städte geeignet ist. Das gibt es so noch nicht, aber das kann es ja in Zukunft geben.
Das, man muss, glaube ich, da einfach nur zuhören. Das kennen wir ja auch mit einigen Händlern oder Händlerinnen von uns. Immer die Frage, ja, wir verkaufen in der Stadt nicht so viele E-Bikes, weil die Räder würden dann draußen stehen und das ist dann irgendwie Diebstahl gefährdet und so weiter. Also sowas und die müssen die in den Keller tragen und dann sind sie so schwer und so weiter. Also das ist ja, liegt ja auf der Hand. Leichte, kompakte Räder, die man genauso wie ein normales Fahrrad in den Keller tragen kann, das ist die Herausforderung eigentlich, ne?
Ja, wir sind ja ein Händler-Podcast, uns geht es im Prinzip nichts an, sondern die Industrie muss ja liefern, aber wir müssen natürlich fordern, wir müssen natürlich die richtigen Fahrräder fordern. Und ich komme gleich noch mit einer Zahl um die Ecke und dann wird das vielleicht nochmal klar, was da schlummert. Also das ist ja eigentlich auch noch ganz entscheidend.
Ja, dann kommen wir um die Ecke.
Also in dieser E.ON-Umfrage war denn auch eine Frage, wer vorhat nächstes Jahr oder wie viele Menschen vorhaben nächstes Jahr, sich ein E-Bike anzuschaffen? Also wie viele Menschen haben vor, in 2026 sich ein E-Bike zu kaufen? Das waren 6%.
Und ist jetzt 6% viel oder wenig?
Na, das ist jetzt eine gute Frage. Aber wenn ich mir überlege, ich weiß ja, wie viele Einwohner meine Stadt hat, und wenn ich davon 6% nehme, dann ist das eine erschreckend hohe Zahl. So viele Fahrräder hätte ich, so viele E-Bikes hätte ich ja noch nicht mal zu Corona verkauft. Wenn ich wirklich 6% verkaufen könnte, wenn ich das hinkriegen würde, dann und andere Händler auch, dann hätten die Lieferanten Probleme, uns Fahrräder zu liefern, E-Bikes zu liefern, weil es gar nicht so viele E-Bikes gibt.
Ja.
Gehen wir mal davon aus, weil ich weiß ja, wie das mit den Wünschen ist. Die Wünsche sind ja immer größer als das, was wirklich passiert. Aber gehen wir davon aus, die Hälfte macht das gar nicht, dann sind wir bei 3%. Aber selbst bei 3% und selbst wenn ich von der Einwohnerzahl Kinder und Menschen, die nicht Radfahren können, abziehe, dann bin ich bei so einer großen Menge, dass ich sage, das ist ja echt, das ist Wahnsinn. Also so viele Fahrräder zu verkaufen, so viele E-Bikes zu verkaufen wäre, das wäre wirklich ein Sprung nach vorne.
Also es ist erstmal eine sehr, sehr gute Nachricht für das Potenzial, was wir haben. Und das ist ja dann, also ich habe jetzt gerade in der Zeit, in der du geredet hast, mal kurz nachgerechnet, wie das in Marburg ist. Das sind so
knapp. So hörst du mir zu, ja.
Das sind knapp 5000 Fahrräder, E-Bikes. Und habe dann überlegt, wie viele Händler gibt es eigentlich in Marburg und stelle fest, also da gibt es wirklich viel Potenzial und die schaffen das wahrscheinlich nicht, das zu bedienen. Und die Frage ist ja einmal, die Industrie liefert sozusagen die richtigen Fahrzeuge, aber der Handel spricht die potenzielle Kundschaft auch entsprechend an. Also es gehört ja zum Job auch dazu.
Ich glaube, das ist der Job. Ist es nicht der Job von uns Fahrradhändlerinnen und Fahrradhändlern, zu sagen, wenn 6% den Wunsch haben, sich ein Fahrrad zu kaufen, dann müssen wir doch auch 6% Wünsche erfüllen.
Ja.
Ist es nicht der Job, das zu machen? Also, dass wir wirklich 100%, also 6% erreichen? Ich mach mal ein anderes Beispiel. Ich habe eigentlich schon länger den Wunsch, mir einen Seekajak zu kaufen. Warum habe ich mir keins gekauft? Jahr für Jahr, seit 2-3 Jahren nicht. Weil es niemanden gibt, der mir den Wunsch erfüllen kann, also oder erfüllen möchte oder will oder so. Es gibt keinen Seekajak-Händler in Cuxhaven und ich wüsste gar nicht, ich müsste dann nach Hamburg, müsste den ganzen Tag, aber wenn mich jemand aktiv ansprechen würde, wäre ich ja sofort dabei. Ich brauche Hilfe.
Ja.
Und ich glaube, jeder Kunde, der ein E-Bike kaufen will, braucht Hilfe. Und also die wenigsten kaufen so ein Ding online. Niemand wird sowas bestellen wollen. Das ist ja auch das, was Experten sagen. Es wird nicht online gekauft, also die wenigsten kaufen es online.
Aber das ist ja das, was du sagst. Also du brauchst die Ansprache. Ich würde sagen, man braucht auch die Sichtbarkeit. Ja, also man muss ja erstmal sichtbar werden. Die Leute müssen wieder drauf gestoßen werden und nicht nur in so einer Studie. Dann brauchen sie die richtige Ansprache und dann auch das richtige Produkt. Und ja, sie wollen es im Handel kaufen. Auch da nochmal der Verweis zu dem Podcast Nimm's Rad. Da wurde relativ deutlich, E-Bikes sind so eine hohe Investition, dass der Kunde darauf vertraut, im Handel gut beraten zu werden. Und das ist unser Job.
Also alles in allem muss ich sagen, ganz viele positive Sachen. Du kannst wir verlinken die Studie mal hier in den Shownotes. Dann geh da einfach mal hin, guck mal, wo dein Landkreis liegt. Ich fand sehr beeindruckend, dass die Landkreise, die ich eigentlich als wohlhabend, wo viele Gutverdienende unterwegs sind, so im Rhein-Main-Gebiet, dass die relativ unterversorgt sind mit E-Bikes, also gerade mal so den Bundesdurchschnitt schaffen. und andere Landkreise also so eine viel bessere Performance hinlegen. Da hätte ich auch gedacht, wenn Riso Müller da zu Hause ist, dass natürlich viel mehr Menschen da schon ein E-Bike haben. Aber da sind überhaupt noch gar keine E-Bikes verkauft worden, so ungefähr. Also ja, sehr, sehr spannend, nochmal in die Landkreise reinzugehen. Und guck dir deinen Landkreis mal an. Und dann würde ich sagen, also kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken, kein Grund zu erwarten, dass dein Geschäft in den nächsten Jahren schrumpft oder stagniert. Eigentlich ist das Potenzial da, dass unsere Umsätze und dass deine Umsätze als Fahrradgeschäft auf jeden Fall wachsen.
Naja, und um dieses Potenzial dann auch wirklich auszuschöpfen, brauchst du dann nicht nur Ansprache, sondern es braucht die richtigen Produkte und die finden wir beim Bike Order Festival in Kassel.
Ja, sehr gut. Und was ist denn da los in Kassel? Also ich habe es ja noch gar nicht so richtig mitgekriegt. Ich habe es auch ein bisschen ignoriert, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil ich gar nicht da bin. Ich kann da gar nicht hin. Aber ich bin eigentlich total heiß. Ich wäre da total hingegangen. Wenn ich nicht was viel Besseres vorhätte, würde ich da hingehen.
Also wenn die Pyrenäen nicht wären, wo wir beide Berge rauf und runter radeln, wären wir natürlich selbstverständlich beim Bike Order Festival. Und
unser Termin war schon vorher.
Bitte?
Unser Termin war vorher.
Unser Termin war schon vorher, aber wir freuen uns natürlich, dass uns jetzt Georg Wagner zugeschaltet ist und uns ein bisschen erzählen wird, was da passiert. Ja, Georg, vielleicht stellst du dich mal ganz kurz nochmal vor.
Ja, ich bin ja schon zum zweiten Mal dabei. Vielen Dank dafür. Name Georg Wagner, Alter 46 Jahre und nunmehr seit 10 Jahren bei der Baiko. Ich habe jetzt letztes Mal geschaut bei LinkedIn, seit 3,5 Jahren als Geschäftsführer. Und ich mache das ganz gerne oder sehr gerne, trotz der turbulenten Zeiten, die wir gerade in der Fahrradbranche haben.
Die haben wir wahrlich. Jetzt macht ihr ein Order-Festival in Kassel vom 5. bis zum 7. September. Was dürfen denn die Händler dann von euch oder von der Messe erwarten?
Ja, erstmal ein sehr schönes Messegelände in Kassel, wer noch nicht da gewesen ist. Kassel ist ja eh ein wenig, läuft unter dem Radar. Das ist schön eingebettet in den Fuldaauen. Es gibt einen tollen Campingplatz in der Nähe. Das Messegelände selber ist eigentlich sehr, sehr schön aufgebaut. Gar nicht so viel Glas, wie das heutzutage irgendwie überall anders zu sehen ist, sondern eher klassisch. Reine Daten, Zahlen, Fakten, mehr als 150 Aussteller, 15.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche und hoffentlich sehr, sehr viele Händler, die vor Ort sein werden.
Haben sich denn schon auch viele angemeldet?
Es haben sich schon viele angemeldet und viel mehr als vielleicht in der Vergangenheit zu diesem Zeitpunkt. Aber ihr kennt das selber, in der letzten Woche kommen immer noch viele hinzu.
Ja, das wollen wir mit diesem Podcast ja auch erreichen, dass dann möglichst viele zu euch kommen.
Da habe ich ja nochmal eine ganz unqualifizierte Äußerung zu, wie ich bin gerade in Kassel Rad gefahren. Das war wirklich wunderschön. Man kann da direkt starten, auch da von da unten. Und wenn du sagst, da ist ein toller Campingplatz, dann vielleicht kann man sich auch mal einen halben Tag Zeit nehmen, ein Fahrrad nochmal richtig zu fahren und die Messe und vielleicht eine kleine Radtour miteinander zu verbinden. Also mein unqualifizierter Tipp dazu.
Alles gut, habe ich im ersten Moment auch gedacht, als ich das gesehen habe. Natürlich, man kann da, glaube ich, auch sehr gut mit dem Fahrrad zum Messegelände kommen, egal wo man jetzt wohnt, in Kassel, in welchem Hotel oder wenn man jetzt in einer Pension wohnt oder auf dem Campingplatz. Aber man kann natürlich, wir machen 18 Uhr, ist Feierabend, kann man natürlich auch nochmal schön durch Kassel fahren und der Fulda entlang. Und ja, Kassel ist, glaube ich, eine sehr schöne Stadt, die meisten nicht kennen.
Aber es gibt ja auch wohl, nachdem ihr dann die Pforten als Messe geschlossen habt, gibt es, glaube ich, noch ein Abendprogramm, oder nicht?
Genau. Also wir haben Freitagabend wird Paul Lange eine Weltneuheit Shimano vorstellen. Im Anschluss machen sie noch eine Loungeparty. Und Samstagabend ist dann der große Baiko-Abend für angeschlossene Lieferanten und Mitglieder, wo wir auf der einen Seite einen Baiko Award in verschiedenen Kategorien vergeben werden, also für den besten Fahrradhersteller, Teile, Zubehör, Dienstleister, aber auch für unseren besten angebundenen Händler und einen ganz besonderen Award, einen Spotlight Award. Dieses Jahr geht es um das Lebenswerk und dann machen wir noch ein bisschen Rahmenprogramm und dann geht es aber auch schon relativ schnell in den Netzwerkabend, weil das ist ja auch das, was bei dem Baiko-Abend auch immer sehr beliebt ist, dass man sich mit seinen angeschlossenen Lieferanten, mit seinen Kollegen unterhalten kann.
Ja, ich merke schon, ich hab innere Schmerzen, dass ich nicht dabei sein kann. Sehr schade. Georg, aber was mich jetzt wirklich interessiert, die Überschrift ist ja Baiko Order Festival und es ist ja auch so benannt.
Genau.
Ordern die Händler denn auch?
Wir gehen davon aus, ja. Also es gibt ja unterschiedliche Gründe, warum wir dieses Festival oder diese Messe wieder aufleben lassen haben. Der eine Grund ist, dass wir in den letzten 2 bis 3 Jahren gesehen haben, dass neben den Hausmessen eigentlich wirklich dieses Order-Format fehlt. Wir kommen ja bestimmt später auch nochmal auf die Eurobike zu sprechen, aber wir brauchen in der Branche ein Order-Format und wir als Baiko brauchen auch ein Order-Format, weil das ist am Ende des Tages die DNA unserer Einkaufskooperation. Unser Ziel ist es halt, das Volumen unserer Händler zu bündeln und dann halt zu guten Einkaufskonditionen bei den angeschlossenen Lieferanten umzusetzen. Und dafür ist natürlich ein Order-Event sehr, sehr wichtig. Das zweite ist der Zeitpunkt. Wir sind jetzt im Abschluss der aktuellen Saison. Es geht in den Herbst rein und wir sind der Meinung, dass das genau der richtige Zeitpunkt für den Fachhandel ist, zu ordern. Also lange Antwort auf deine Frage, kurze Antwort, ja, wir gehen davon aus, dass die Händler dort ordern werden. Die Frage ist halt, in welchem Volumen.
Ja, okay. Das heißt also, wie umfangreich sie ordern werden, genau. Je nachdem, wie die Lagerbestände noch sind. Jetzt ist es ja so, in der Vergangenheit war es ja immer dieses Zusammenspiel, der Handel wollte möglichst spät ordern. Also ich sag jetzt mal, Ende August, Anfang September war das früher der Fall, weil dann die Saison vorbei war und sie wussten, was sie noch auf Lager haben. So, und die Industrie wollte es aber früher. Habt ihr nicht den Druck von euren Lieferanten, dass das eigentlich viel früher passieren muss?
Ehrlich gesagt nicht, nein. Also ich glaube, dass die Lieferanten sich dessen bewusst sind, dass ein Teil dessen, was sie benötigen, sie sich schon vorher holen müssen, auf eigenen Hausmessen, mit ihrem eigenen Vertrieb. Aber dass der Abschluss der Ordersaison dann bei uns stattfindet. Die meisten schließen die Orderfenster auch am 30.09. Und last but not least, jeder muss auch irgendwo sein kalkuliertes Risiko tragen in dieser Handelsbeziehung. Und wir sind ja selber als Baiko auch Fahrradhersteller und auch wir tragen gerade fürs erste Versanddatum, also fürs frühe Versanddatum natürlich auch ein gewisses kalkuliertes Risiko. Das ist das Zusammenspiel, in dem wir uns im besten Fall ausbalanciert bewegen sollten, ne?
Ja, das klingt doch sehr danach, als müssten wir uns über das Ordern selber nochmal dezidiert unterhalten, weil die Risikoverteilung, die Frage, ob das ein Auslaufmodell ist mit den Ordern oder sowas, ich glaube, das gehen wir nochmal ganz grundsätzlich an. Aber erstmal vielen Dank dafür. Wie würdest du denn sagen, positioniert sich die Baiko Ordermesse im Verhältnis zu Eurobike? Also was ist sozusagen der Grund, da so eine, ich sag jetzt mal ketzerisch, eine Parallelveranstaltung zu machen?
Wir haben ja die letzten drei Jahre das Order Festival oder die Order Messe ja ausgesetzt im Schulterschluss mit der Eurobike und haben gesagt, okay, wir versuchen das, was wir vorher auf der Order Messe gemacht haben, auch auf der Eurobike umzusetzen. Das funktioniert bedingt aus unterschiedlichsten Gründen. Nummer eins, eine Leitmesse hat meiner Meinung nach viele Funktionen und eine davon könnte eventuell zu einem gewissen Zeitpunkt auch das Thema Ordern sein. Aber es gibt viel, viel wichtigere Funktionen einer Leitmesse und da kann ist dieses Order Festival oder das Order oder die Ordermesse, die wir veranstaltet haben, die konnte dort einfach nicht stattfinden. Das muss man einfach mal so Revue passieren lassen und festhalten, ob das jetzt mit dem Zeitpunkt zu tun hat oder damit zu tun hat, dass diese Messe einfach so groß ist und dementsprechend so viele verschiedene Themen dort stattfinden, kann ich jetzt nicht eruieren, aber am Ende des Tages müssen wir einfach festhalten, dass das dort nicht funktioniert für uns und dass so ein Konstrukt wie unseres und wir sind ein genossenschaftsähnliches Konstrukt einfach auch eine eigene Veranstaltung benötigt. Und deshalb, man muss immer und unterscheiden, was ist jetzt das Ziel der Veranstaltung. Und unser Ziel ist relativ klar definiert in dem Namen Order Festival. Was das Ziel der Leitmesse ist und der Eurobike, das ist am Ende des Tages Aufgabe der Eurobike festzulegen. Ich glaube, sie tun sich keinen Gefallen damit, dass sie nur darauf reduziert werden, ob am Ende des Tages dort Ordern geschrieben werden oder nicht. Aber das ist nicht Problem der Eurobike, sondern das ist Problem derjenigen, die den Gradmesser lediglich in den Ordern sehen.
Okay, ich verstehe, oder ist bei mir ist angekommen, ihr habt das in den letzten 3 Jahren probiert, das zu kombinieren mit der Eurobike und jetzt seid ihr eigentlich back to the roots, also wieder zurück zu eurer eigenen Plattform, zu eurem eigenen Format
Und das scheint ja, zumindest was den Zuspruch betrifft, von Lieferantenseite und Händlerseite erfolgreich zu sein.
Genau, und das hat ja früher auch immer sehr gut funktioniert. Also man hat gesagt, okay, es ist eine Symbiose. Wir haben im Sommer, wir haben die Eurobike, die hat halt als Leitmesse unterschiedliche Funktionen. Eine Funktion ist es, die Ware zu präsentieren, die dann halt in der Saison geordert werden kann. So eine Art Preview, man schaut sich das Ganze an und man hat dann in der Saison Zeit, zu unterschiedlichen Zeitpunkten, ob es jetzt eine Hausmesse ist, ob es der Besuch des Vertrieblers ist oder dann am Schluss des Bike & Co. Order Festival, seine Ordern zu schreiben. Und genau dieser Zeitabstand ist ja eigentlich auch das Charmante, dass man den Sommer hat und den Herbst hat.
Also für mich als Händler ist es tatsächlich so, dass ich auf der Eurobike eigentlich gar nicht ordern will, weil mir es, ihr habt ja recht, eigentlich ist mir das noch ein bisschen früh. Ich bin noch mitten in der Saison. Und zweitens habe ich auch tatsächlich nicht den Kopf, mich da detailliert, also eine Order ist für mich schon eine ganz detaillierte Sache. Das ist nicht so hier noch 100 und da noch 100, sondern ich muss wirklich ganz genau gucken, Rahmengrößen, Farben, Modelle, die ich nicht wähle, oder auch bei Teilen, also genau gucken, was ist denn abgeflossen und was nicht. Das mache ich zur Eurobike nicht. Und trotzdem kann ich mir vorstellen, bei der Eurobike oder wenn die Zukunft das so sein sollte, dass es Ordermessen gibt oder Orderveranstaltungen und die Eurobike, dass ich auf der Eurobike schon sagen kann, so, das ist euer neues Modell, da hier schickt man gleich mal 10 rüber, dann haben wir die möglichst früh, vielleicht im Herbst, dass wir die schon am Start haben. Aber die richtige Order mache ich dann irgendwann später. Und da hoffe ich mir einfach immer von allen Herstellern und von allen Playern im Markt, dass man eine kleine Pre-Order machen kann und später nochmal das vernünftig macht. Also ich glaube, das könnte ein Trend sein, der würde mir zum Beispiel persönlich entgegenkommen.
Genau, du hast angesprochen, ob es eine Pre-Order ist, ob es ein Forecast ist, aber man kann diesen frühen Zeitraum ja nutzen, aber wir sind uns ja dessen bewusst, und das sage ich auch mal allen Händlern, wir haben ja mal während oder ich glaube, ja, kurz nach Corona die Tendenz gab, dass der eine oder andere Fahrradhersteller gesagt hat, ich möchte die Vorordern im Mai haben oder im April haben. Das ist ja vollkommenes kaufmännisches Harakiri. Also das würde ich doch mit meinem eigenen Laden auch nicht machen, dass ich da irgendwie eine Vororder abgebe, bevor ich überhaupt weiß, wie die Saison gelaufen ist. Und das muss ja auch jedem klar sein. Und deshalb ist der Order-Zeitpunkt Ende August, Anfang September für den Fahrradfachhandel der beste. Aber davor gibt es dann halt auch noch 8 Wochen. Und die kann man ja nutzen, auf unterschiedlichste Art und Weise.
Also ich halte jetzt mal fest, der richtige Zeitpunkt, Ordern als auch als Inhalt der Veranstaltung, wieder back to the roots. Und ich wünsche dir auf jeden Fall oder euch ganz viel Erfolg mit dieser Messe. Also es klingt doch alles erstmal mit positiven Vorzeichen belegt. Jetzt sag mal, wie ist denn, wenn wir schon so optimistisch sind, dein Blick für die Geschäftsentwicklung dieses Jahr?
Ja, was heißt optimistisch? Also ich habe gesagt, es wird geordert. Die Frage ist halt, in welchem Ausmaß, in welchem Volumen. Und das ist das, was ich glaube, wo die ganze Branche aktuell noch ein riesen Fragezeichen hat, was so Tendenzen oder Ausblicke angeht. Auf der einen Seite, wenn dem so ist, was der ZTV uns präsentiert, dann haben wir ja eigentlich eine relativ stabile Nachfrage, einen stabilen Absatz. Jetzt haben wir aber dieses leidige Thema Rabattschlachten, aktuell natürlich immer noch in der Branche. Und wir haben aktuell immer noch viele Hersteller, die irgendwo noch Restbestände zu vermarkten haben. Und wenn man das alles zusammennimmt, dann wird sich zeigen, wie der Ausblick in die nächste Saison ist. Also auch von der Absatzseite her bin ich halt weiterhin optimistisch, dass das Thema Fahrrad und das Thema E-Bike, das Thema Leasing weiterhin funktioniert. Nicht mehr so euphorisch wie während Corona, aber dass wir uns auf einem guten Niveau einpendeln. Was das Thema Bestandssituation im Fachhandel und bei den Herstellern angeht, da bin ich relativ vorsichtig geworden, die letzten 2 Jahre da irgendwelche Prognosen abzugeben, weil natürlich würde ich mir wünschen für jeden Fachhändler, für jeden Hersteller, dass wir da wieder an ein vernünftiges Orderverhalten kommen. Das heißt, dass der Hersteller weiß, was benötigt der Fachhandel an Sortiment, an Produkten, der Fachhandel mit vernünftigen Margen, mit vernünftigen Preisen, das auch seinem Endkunden verkaufen kann und wir so wenig Rabatt und Restbestandsvermarktung wie möglich in der Branche haben. Aber das hängt ja nicht alleine an mir oder an euch, sondern das hängt halt an der ganzen Branche. Und da bin ich immer wieder überrascht, muss ich zugeben, was für Bestände, Volumina irgendwoher wieder aus dem Hut gezaubert werden. Und deshalb ist es schwierig, dort halt in die nächste Saison zu blicken. Aber für den Fachhandel bin ich weiterhin der Meinung, dass es eine normale Saison werden wird.
Georg, jetzt kannst du das natürlich nicht wissen, weil Uwe und ich haben uns gerade schon über Marktchancen unterhalten, über die E.ON-Studie, die sagt, jeder 6% aller Deutschen wollen in 2026 sich ein E-Bike kaufen. Das ist der Wunsch. Und ich habe gesagt, der Fachhandel hat diesen Wunsch zu erfüllen. Wenn es so wäre, die Industrie könnte ja gar nicht so viel Fahrräder, so viel E-Bikes liefern, wie 6% der Deutschen wären. Also ich bin da ein bisschen positiver gestimmt und hoffe, dass das dann wirklich nach vorne geht. Also du darfst gern auch positiv enden. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ich glaube, wir haben schon eine ganz positive Linie aufgemacht.
Ja, das soll ja auch gar nicht bange machen sein, beziehungsweise negativ, sondern es ist ein bisschen Realismus. Das hat allerdings vor allem mit der Bestandssituation zu tun. Auf Abseitsseite sind wir meines Erachtens weiterhin auf einem guten Niveau unterwegs, wo noch Luft nach oben ist, und demzufolge sollten wir auch optimistisch in die nächste Saison blicken.
Georg, vielen Dank, dass du da warst. War sehr interessant, mal reinzuhören. Ich finde es auch schade, dass ich nicht nach Kassel kommen kann, aber ich habe was Schönes vor.
Ich weiß, Uwe hat mir berichtet und dann ist das auch in Ordnung. Das habe ich dann auch soweit verstanden. Aber die Abendveranstaltung, da verpasst ihr was.
Ja, die machen wir uns aber auch schön.
Die wird gut werden. Aber ich wünsche euch viel Spaß.
Viel Spaß euch.
Euch auch. Macht's gut.
Danke. Ciao, ciao.
Pack das mal in dein Topcase.
Ich glaube, Thorsten, du hast was Ideales für unseren Topcase, wenn es nämlich darum geht, wie hebt man Potenziale?
Ja, ich habe natürlich nichts Ideales, aber ich habe ja neben mir Marleen sitzen. Die habe ich ja nicht mitgebracht, die ist ja immer da, wie ihr aufmerksamen Zuhörerinnen und Zuhörern ja wisst. Und ich habe gerade gedacht, Marleen kann das echt ganz gut analysieren, wie viel Potenzial man hat, noch diese 6% Menschen zu erreichen, die eigentlich ein Fahrrad sich wünschen. Also wenn du Interesse daran hast, mal zu wissen, wie du an diese 6% wirklich rankommst oder wie du die erreichen kannst, wodurch du die erreichen kannst, dann bieten wir als VSF dir jetzt ein kostenloses Potenzialanalysegespräch mit Marleen an. Also schreib uns einfach eine E-Mail an podcast@vsf-mail.de. Ich habe die Adresse gelernt. Und dann kannst du reinschreiben, dass du so ein Gespräch möchtest. Und dann macht Marleen mit dir einen Termin und du kriegst eine komplette Analyse darüber, wie groß deine Chancen sind, diese 6% tatsächlich abzufischen.
Perfekt.
Das ist der heiße Scheiß.
Ich habe gerade eine Erfahrung mit Marleen gemacht. Die hat sich ein Rad ausgeliehen mit Wattmessung und die ist so begeistert von der Wattmessung oder das hat sie so angefixt oder beziehungsweise es hat ihr so viel bessere Daten gegeben, dass ich glaube, ein Wattmesssystem im Laden zu haben und das zu verkaufen, ist bestimmt eine gute Sache. Wie stehst du denn zu solchen Sachen, Uwe?
Oh, ich war so lange Gegner von Wattmessen und habe gedacht, irgendwie so jetzt noch mal mehr Leistungsmessgeräte, fand ich Horror. Seit 3 Jahren habe ich ein Wattmesspedal und find's genial. Also vor allen Dingen für das entspannte Fahren, also nicht nur für die Hochleistung, sondern für das entspannte Fahren in der Gruppe, dass man auf den Wattmesser guckt und dann sagt, irgendwie so, ich fahre jetzt nicht mehr als 180 Watt, damit die Leute hinter mir entspannt mitfahren können. Sowas ist zum Beispiel was ich total wichtig finde.
Ich habe auch eine gute Erfahrung bei Gruppenfahrten gemacht, gerade auch im Berg, wo man sagt, Mensch, wenn ich diese Wattmessung, also diese Wattleistung fahre, dann kann die ganze Gruppe mitkommen. Der eine ist entspannt, der andere muss sich anstrengen, aber ist halt so. Und vor allen Dingen das Training verbessert sich. Und ich finde, dass gerade wenn man als Händler oder Händlerin das Wattmesssystem tatsächlich mit Begeisterung verkauft, also das beschreiben kann und erzählen kann, dann kann man sowas bestimmt auch ganz gut verkaufen. Ich glaube, dass sich das lohnt, ein, zwei Systeme im Geschäft zu haben und den Leuten wirklich anzubieten. Also ob es jetzt eine Wattmesspedale ist oder ob man dafür tatsächlich eine Kurbel nimmt, das gibt's ja. Und von daher, ich glaube, wenn man es vorrätig hat, kann man da wirklich relativ gut Kunden von begeistern und mit bedienen.
Ein wunderbarer Zusatzverkauf bei Rennrädern und Gravelrädern und genau.
Ja, Mountainbikes.
Mountainbike, das ist nicht mein Metier.
Alles klar. Aber ich glaube, denk mal drüber nach, ob das nicht ein Bereich ist, wo du vielleicht noch die eine oder andere Mark verdienen kannst und wo du den einen oder anderen Kunden vielleicht wirklich glücklich machen kannst und vielleicht auch seine Radperformance deutlich verbessern kannst. Also von mir auf jeden Fall ein heißer Scheiß.
Immer vorwärts. Das erwartet dich beim nächsten Mal.
Das nächste Mal wird's anders, oder?
Ja, aber komplett anders. Das nächste Mal machen wir, glaube ich, Ringelpiez mit anfassen.
Ja, eine Urlaubsfolge direkt aus den Pyrenäen. Also seid gespannt. Wir haben eine ganze Menge Gäste dabei. Also auf jeden Fall wird's bunt.
Sehr schön.
Bikes for Future, der Podcast mit Uwe und Thorsten für deinen Erfolg im Fahrradbusiness.